Damals, als du verhaftet wurdest, war die Gesetzeslage so, dass du dann eigentlich nächstes Jahr nach 10-jähriger Sicherungsverwahrung allerspätestens hättest entlassen werden müssen. Eine Gesetzesreform von 1998 hat da aber die Schuldumkehr ins Spiel gebracht und jetzt auch nach 10 Jahren Sicherungsverwahrung muss seither erst bewiesen werden, dass von dem Sicherungsverwahrten, in dem Fall von dir, keine Gefahr mehr ausgehen wird. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Also fast. Die Daten waren alle korrekt. Was die Schuldumkehr angeht, es verhält sich wie folgt. Bis zum 10-Jahres-Zeitpunkt, also gewissermaßen jetzt noch, wo ich im 9. Jahr bin, bin de facto ich in der Bringpflicht zu beweisen, dass ich ungefährlich bin. Und ab dem 10. Jahr der Sicherungsverwahrung, also ab 2023 dann, muss gewissermaßen der Staat beweisen, dass ich gefährlich bin. Also ich müsste eigentlich gar nichts mehr beweisen.
Okay, ja gut, aber was bedeutet das denn konkret dann?
Konkret bedeutet das, dass die Sicherungsverwahrung über 10 Jahre hinaus eigentlich nur dann fortgesetzt werden darf, wenn zum einen eine psychische Störung vorliegt und aufgrund dieser psychischen Störung, so steht es an dem Gesetzestext, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weitere Straftaten schweren Gewichts zu erwarten sind. Das Problem ist, es handelt sich hier ja um eine Prognose. Es muss ja überlegt werden, wie wird sich ein Mensch verhalten. Und dann sollte man ja meinen, dass es relativ schwierig ist bei Menschen, die halt eben, wie in meinem Fall, dann 26 Jahre am Stück im Gefängnis sind. Wir haben hier aber auch andere, die sind schon 30 Jahre und mehr in Haft, dass es da recht schwierig sein sollte, zu beweisen, dass jemand wieder schwere Straftaten begehen wird. Insofern bedienen sich die Gerichte Sachverständigengutachten von Psychologinnen und Psychologen bzw. PsychiaterInnen und die versuchen dann aufgrund der Straftaten, die ja in der Regel Jahrzehnte zurückliegen, in Verbindung mit dem jeweiligen Verhalten während des Vollzuges eine Prognose zu erstatten. Und zwar, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Mensch innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder straffällig? Und bei mir hat mal ein Gutachter geschrieben, es sei zum Beispiel mit einer, ich glaube, 53-prozentigen Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren zu erwarten, dass ich zum Beispiel wieder einen Banküberfall begehe. Jetzt steht man dann natürlich vor so einer Prognose und denkt sich, was fängt man damit an?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Haft ohne Horizont hat ein Gefängnisseelsorger getitelt, den du auch verlinkt hast auf deiner Seite. Der hat diese Praxis quasi aus seiner Perspektive als Angestellter beleuchtet. Wäre das auch der Titel, den du aktuell wählen würdest, so für die Sicherungsverwahrung?
Also für die Sicherungsverwahrung insgesamt auf jeden Fall. Letztlich ist die Sicherungsverwahrung eben, weil sie zeitlich unbegrenzt vollstreckt werden kann. Und wir haben hier gerade in der JVA Freiburg auch Menschen, die sitzen schon 15 Jahre, 18 Jahre oder in einem Fall auch fast 20 Jahre alleine in der Sicherungsverwahrung. Da muss man ja immer noch die Strafhaft, die dem ja vorangeht, noch dazu addieren. Und diese Menschen sehen vielfach tatsächlich keinen Horizont. Für die ist es ein Warten letztlich auf ein Sterben in Haft. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2011 zwar ein sehr spektakuläres Urteil gefällt, in welchem es damals die damalige Situation als verfassungswidrig gebrandmarkt hatte, hat allerdings schon 2004 in einem vorangegangenen Verfahren ausdrücklich festgestellt, es gebe die sogenannten, Zitat, hoffnungslos Verwahrten, Zitat Ende. Also Menschen, die gewissermaßen zu keinem Zeitpunkt mehr damit rechnen dürfen, jemals wieder in Freiheit gelassen zu werden. Die Krux im Vollzugsalltag ist allerdings, dem einzelnen Insassen oder der einzelnen Insassin, zum Glück sind von der Sicherungsverwahrung bundesweit nur 2 Frauen betroffen, also der ganze Rest sind Männer, um die 600, damit man sich mal eine Zahlenvorstellung machen kann. Aber dem einzelnen konkreten Menschen zu sagen, du wirst es sein, der nach unserer Meinung nie wieder entlassen wird, das wiederum würde auch gegen die Verfassung verstoßen, weil letztlich jedem zumindest die theoretische Chance belassen bleiben muss, jemals wieder in Freiheit gelassen zu werden. Auch wenn sich alle Menschen drum ihn herum der Ansicht sind, er wird es nicht sein, beziehungsweise sie.
Aber was heißt es denn jetzt so ganz konkret für die Praxis? Du hast jetzt schon von diesem Urteil von 2011 gesprochen, in dem im Grunde festgestellt wird, dass in der Praxis verfassungswidrig gehandelt wird, weil wahrscheinlich auch einfach zu wenige Menschen dann entlassen werden oder die Prognosen zu schlecht ausfallen. Wir haben jetzt im Vorgespräch quasi schon mal über die Rolle der Strafvollstreckungskammer gesprochen. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen aus der Praxis berichten. Wie viele Leute werden denn de facto entlassen Oder was führt denn zur Entlassung?
Genau, also gesetzlich ist es so, dass im Bereich der Sicherungsverwahrung jedes Jahr von Gesetzes wegen geprüft werden muss, ob eine Entlassung erfolgt. Im Strafvollzug erfolgt diese Prüfung lediglich auf Antrag der entsprechenden Insassen und Insassen. In der Sicherungsverwahrung prüft der Staat von Amts wegen. Hier in Freiburg ist das die Frau Dr. Kleine-Kossack. Sie ist im Hauptamt Vorsitzende Richterin einer Schwurgerichtskammer, also verhandelt Tötungsdelikte und nebenbei gewissermaßen fast ist sie noch Vorsitzende der Strafvollstreckungskammer. Und dort sitzen dann drei Richterinnen und Richter, also Berufsrichterinnen und Richter, und lassen sich jedes Jahr die Akten jedes hier in der JVA Freiburg Inhaftierten, ungefähr 50 sind wir, Sicherungsverwahrten vorlegen. Wer möchte, kann dann auch zu einem Gespräch vorbeigucken. Also wird also von Bediensteten dorthin eskortiert, darf dann seine Situation schildern. Die Vollzugsanstalt gibt eine Stellungnahme ab. Die Staatsanwaltschaft, die seinerzeit die Anklage erhoben hatte, sie darf auch eine Stellungnahme abgeben. Und dann wird allerdings im Regelfall die Fortdauer der Sicherungsverwahrung beschlossen. Deswegen steigen ja auch, also seit 2011, also seit dem Urteil damals, wurden auch einige Sicherungsverwahrte entlassen, ungefähr um die 100, das ist ja schon eine erkleckliche Zahl, aber einige Jahre später begann die Zahl also wieder zu steigen. Das heißt, von einem Niveau vielleicht von 450, 500 auf mittlerweile 600. Das heißt, es werden wesentlich weniger Menschen aus der Sicherungsverwahrung entlassen, also verlassen lebend die Vollzugsanstalt, gestorben wird auch immer. Aber Leben verlassen, also ich kann das hier in den letzten Jahren an einer Hand oder an zwei Händen abzählen von Leuten, die wirklich tatsächlich entlassen wurden. Eher an einer Hand als an zwei.
Was müsste denn deiner Meinung nach im vorhandenen System passieren, dass sich das ändert?
Also die ultimative Forderung wäre natürlich Abschaffung der Sicherungsverwahrung, weil die Entlassungen, die 2011 erfolgt sind, infolge des Spruchs des Bundesverfassungsgerichts damals, also wurden 100 Menschen ungefähr, sagen wir mal Pi mal Daumen, es waren 100, die wurden als alle als extrem gefährlich, als extrem rückfallgefährdet diagnostiziert von renommiertesten Sachverständigen aus der ganzen Bundesrepublik. Und davon ist eine geringe einstellige Zahl tatsächlich schwerwiegend rückfällig geworden. Der überwiegende Teil ist überhaupt nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten, was auch, glaube ich, wenig überrascht. Denn Menschen, die 20, 30, 40 Jahre im geschlossenen Vollzug verbracht haben, haben in der Regel nur noch das Bedürfnis, die letzten Jahre, die ihnen verbleiben, möglichst in Freiheit zu verbringen. Dreh- und Angelpunkt ist letztlich das sozialprognostische Gutachten. Das Gutachten, das darüber befindet, wie wird sich ein Mensch draußen verhalten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Sicherungsverwahrte sind keine Sympathieträger, weder in der Gesellschaft noch in der Justiz. Und das Problem ist dann, es wird eine Verantwortung hin und her geschoben. Das heißt, die Strafvollstreckungskammer, Frau Dr. Kleine-Kossack mit ihren Kolleginnen, sagt, liebe JVA, wir würden diesen Menschen gerne entlassen, wenn er bestimmte Vollzugslockerungen, da wolltest du ja nachher noch mal kurz zu sprechen kommen, Vollzugslockerungen erhält. Wenn die Vollzugsanstalt aber diese Vollzugslockerungen nicht gewährt, Frau Dr. Kleine-Kossack kann sie nicht anordnen, sondern sie kann der JVA das nur empfehlen. Dann wird natürlich bei der nächsten Überprüfung gesagt, ja, er hat keine Vollzugslockerungen erhalten, dieser Mensch, konnte sich nicht unter den gelockerten Bedingungen beweisen und damit fehlt uns letztlich eine tragfähige Grundlage, auf der wir die Prognose wagen können, dass dieser Mensch nicht mehr straffällig wird. Das ist so das ist der äußere Rahmen, der tiefere Kern, das tiefere Problem aus meiner Sicht. Wie will man tatsächlich valide Prognosen erstellen aufgrund eines menschlichen Verhaltens, das Jahrzehnte zurückliegt und das unter ja ganz anderen Bedingungen stattgefunden hat? Also es gibt Fachleute, die sprechen, was Prognosegutachten angeht, von Kaffeesatzleserei oder von im Blick in die Glaskugel. Aber weil es natürlich keine Lobby in dem Bereich gibt, wird einfach, so ist meine Meinung mittlerweile, das Elend halt einfach verwaltet. Es wird verwaltet von Vollzugsanstalten und von den Gerichten.
Jetzt hast du deinen konkreten Fall nochmal angesprochen und auch das erst kürzlich abgelehnte Haftlockerung kriegt jetzt durch deine Aussage quasi nochmal mehr Relevanz auch für die Sicherungsverwahrungsprüfung im kommenden Jahr. Die wurde abgelehnt mit doch sehr einer sehr bemerkenswerten Begründung. Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
Genau, im Strafvollzug und in der Sicherungsverwahrung wird jedes Jahr, also im Strafvollzug jedes Jahr, in der Sicherungsverwahrung jedes halbes Jahr, eine sogenannte Vollzugsplankonferenz durchgeführt. Das heißt, es wird ein Plan festgelegt, in dem erörtert wird, was hat sich im letzten halben Jahr beziehungsweise im Strafvollzug im letzten Jahr so getan und was soll sich im kommenden, im vorausschauenden Zeitraum tun. Dort treffen sich die jeweilige inhaftierte Person, ein Stationsbediensteter oder Stationsbedienstete, Psychologin, Psychologen, Sozialarbeiter, die sitzen dann da alle zusammen, also wer möchte als Insassin oder Insasse kann auch dazukommen. Und dann wird halt eben der geplant, was soll sich in der nächsten Zeit tun. Ich hatte für meine im Januar 2022 anstehende Konferenz unter anderem beantragt, mich in den offenen Vollzug zu verlegen oder Hafturlaub zu gewähren. Nicht jetzt wirklich verbunden mit der großen Hoffnung, dass die Justizvollzugsanstalt dem nachkommen würde, aber ich fand es einfach wichtig, es auch zu dokumentieren, dieses Bestreben meinerseits. Die Vollzugsanstalt hat es dann wenig überraschend abgelehnt, unter anderem mit dem Hinweis, zum einen, es bestünde eine Fluchtgefahr. Meine Entlassungsperspektive sei völlig unsicher und ungewiss. Insofern bestehe ein Fluchtanreiz, einfach sich der weiteren Vollstreckung zu entziehen. Es bestehe zum anderen auch eine sogenannte Missbrauchsgefahr, das heißt die Gefahr der Begehung neuer Straftaten. Und da wird letztlich zurückgegriffen eben auf die Straftaten von vor mittlerweile ja bald ganz vielen Jahrzehnten, also von 1996. Und was ich halt eben besonders skurril fand, war, wie belegte die Vollzugsanstalt die Fluchtgefahr. Die Fluchtgefahr belegte sie dadurch, dass sie einen Text von mir von Anfang 2014 aufgetan hat im Internet. Dort hatte ich zu Carmen geschrieben, einer damals aus der Sicherungsverwahrung entlassenen Frau, welche unter Polizeiüberwachung stand in Verbindung mit einer elektronischen Fußfessel am Bein. Diese Fußfessel hatte sie sich abgeschnitten und ist dann ein paar Wochen unterwegs gewesen ohne Überwachung. Und zu diesem Fall hatte ich geschrieben, Freiheit wird einem nicht gegeben, Freiheit müsse man sich nehmen. Und messerscharf folgerte dann die Vollzugsplankonferenz aus diesem Satz betreffend der Situation von Carmen, dass ich selber auch fluchtgefährlich sei, weil ja ich der Meinung sei, Freiheit wird einem nicht gegeben, sondern Freiheit müsse man sich nehmen.
Man muss jetzt nochmal bemerken, dass es da um einen Text von 2014 geht. Hast du wahrscheinlich auch schon gesagt, aber genau. Ist einfach richtig lange her. Ist auch irgendwie eine linke Floskel, sage ich jetzt mal. Das dann heranzuziehen, finde ich jetzt schon auch irgendwie frech, sage ich mal.
Ich finde es problematisch und auch das sozial adäquate Verhalten wird mir zwar bescheinigt, das heißt, ich sei stets höflich distanziert und freundlich. Allerdings würde ich meine innerste Gedankenwelt hermetisch abriegeln, wurde da geschrieben. Ja, ich meine, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, aus deren Perspektive und auch mal deren Perspektive einnimmt, hat es alles seine Logik. Ich als Betroffener sage natürlich, ich sehe das anders. Und Freundinnen und Freunde von mir sehen es auch anders, aber die sind ja letztlich auf meiner Seite aus Sicht der Justiz und insofern überhaupt nicht relevant, aus justizseitiger Sicht.
Also ich sehe das auch anders. soweit erstmal. Also irgendwie stimmt das ja nicht allzu hoffnungsvoll fürs kommende Jahr. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich das Allerbeste. Und gäbe es jetzt irgendwas, was wir so von außen tun können, um die Strafvollstreckungskammer zu überzeugen oder so?
Nein, ich glaube nicht, weil der Vorwurf, der immer im Raum steht, ist sofort, dass das alles Folge von Manipulation, also nicht, das betrifft ja nicht nur mich, sondern die Problematik betrifft ja ganz viele Insassinnen und Insassen, ob im Strafvollzug oder in der Sicherungsverwahrung. Es existiert so das Phantasma, die Menschen außerhalb der Haftmauern, die sich für Inhaftierte einsetzen, sind letztlich Sozialromantiker, die von Insassen und Insassen manipuliert werden und gar nicht in der Lage seien, eine selbstständige Beurteilung einer Person zu treffen. Diese zuverlässige Beurteilung einer Person könne ausschließlich die Vollzugsanstalt treffen. Das ist also einfach ein Problem. Das heißt, jede Solidaritätsaktion, so schön sie auch ist, auch von mir als positiv erlebt wird, wird aus justizseitiger Sicht negativ bewertet. Aber so ist halt das Leben. Ich meine, ich bin nicht unschuldig in Haft gekommen. Ich lebe mit den Reaktionen der Vollzugsanstalt. Ich hoffe mir natürlich auch anderes, nicht nur für mich, sondern auch für andere Insassinnen und Insassen. Aber das ist halt einfach mal so. Vielleicht unterhalten wir uns dann nächstes Jahr nochmal über das Thema.
Ich hoffe, nein, aber ich fürchte, ja genau. Also die Lobbyarbeit hast du ja schon angesprochen. Das wäre auf jeden Fall ein Thema.
Genau, also Lobbyarbeit.
Mit allen sich den Mund fusselig reden und unsere sozialromantischen Ideen in die Welt tragen.